Wüste Welle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde, das bedeutet, es gibt einen Gast hier im Studio. Ich freue mich, dass Elke Gold hier ist von Teilauto Neckaralb. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Teilauto Neckaralb, früher war es die Ökostadt Tübingen. Du bist von Anfang an dabei.
Nicht von ganz Anfang an. Es gibt uns ja mittlerweile schon 30 Jahre. Im nächsten Jahr sind es 30 Jahre. Ich bin seit circa 15 Jahren mit dabei.
Aber warst auch schon bei der Ökostadt?
Ich war auch schon bei der Ökostadt, genau.
Ja. Wie waren die Anfänge damals? Was war der Beweggrund quasi vor 30 Jahren schon? Da war das ja noch nicht in aller Munde wie heute.
Also die Gründung war ganz einfach, dass eine Handvoll von umweltbewussten Menschen den Verein gegründet haben, Ökostadt Tübingen, und damals mit 3 Autos gestartet sind. Es ging um nachbarschaftliches Autoteilen. Der Anfang war mit ca. 50 Mitgliedern, so im ersten Jahr, ganz gut. Damals war der Verein auch noch zusammen Ökostadt Tübingen und Reutlingen. Die haben sich dann nach 10 Jahren getrennt und separate Vereine geführt. Die Vereine gibt es immer noch, als Ökostadt Tübingen und als Ökostadt Reutlingen. Das Geschäft selbst wurde bis 2017 als Verein geführt, ist aber dann so groß geworden, dass man diese Rechtsform nicht mehr tragen konnte. Wir haben uns dann bewusst für eine Genossenschaft entschieden, weil das sehr gut zu Teilauto passt. Unser Motto ist auch Teilhaben und Teilauto. Genau. Mittlerweile, also die Vereine gibt es immer noch. Die haben aber in dem Sinn keine Aufgabe mehr. Sie unterstützen uns viel bei Infoständen, auch finanziell, vielleicht mal bei einer Anzeige im Heft von der Wüstenwelle und so weiter.
Ja, inwiefern ist es dann überhaupt noch nötig? Oder warum braucht man diese Parallelen, wenn es eine Genossenschaft gibt? Warum braucht man dann überhaupt noch einen Verein?
Also beide Vereine sind bereits in der Auflösung. Also Vereinszweck ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Ja.
Also genau, man kann dann
der ursprüngliche. Ja.
Man kann ja da auch dann Mitglied werden, eben in einer Genossenschaft. Da kann man ja genauso Teilhaber, Haberin werden. Ja.
Ja, also genau. Es ist so, dass Nutzende, die sich bei uns anmelden, nicht zwingend Genossenschaftsmitglied werden müssen. Das ist eine freiwillige Sache. Freut uns natürlich sehr, weil damit unser Ziel, eben weniger Fahrzeuge auf der Straße zu haben, unterstützt wird.
Ja, vielleicht nochmal den Kern des Teilautos Neckaralb, wenn du den hier in paar Sätzen nochmal darstellst.
Ja, also wir sind natürlich der Kern. Uns liegt sehr daran, dass Menschen einfach bewusster mit Mobilität umgehen. Mobilität heißt nicht gleich Autofahren. Mobilität heißt für uns zunächst ÖPNV, Fahrradfahren oder auch zu Fuß gehen. Teilauto sieht sich einfach so als weiteres Glied hier, um eben die Ziele zu erreichen, die eben mit den zuletzt genannten Möglichkeiten nicht möglich sind. Ja, genau.
Und wie macht ihr das genau?
Wir haben also wir machen das so, indem wir eben viele Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Da können sich dann Kunden anmelden, bekommen von uns eine gute Einführung, können dann auch völlig selbstständig die Fahrzeuge buchen und nutzen. Schöne ist, dass es nicht nur auf Teilauto Tübingen oder Teilauto Neckaralb, so wie wir heißen, also für die Region beschränkt ist, sondern sogar bundesweit bei ganz vielen anderen Carsharing-Organisationen, mit denen wir direkt kooperieren. Also man kann auch zum Beispiel dann ein Auto in Berlin buchen oder ein Auto in Stuttgart oder ein Auto in Biberach an der Ries. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Hängt alles miteinander zusammen? Wie funktioniert das?
Wir haben eine gemeinsame Buchungsplattform und das geht alles online über den Computer. Ja.
Und wie, also von der Ökostadt Tübingen vom Verein zu einem bundesweit vernetzten, zu einer bundesweit vernetzten Genossenschaft, ist es ja schon ein großer Schritt nochmal gewesen. Was waren da so Meilensteine oder Etappen zwischendrin vielleicht noch?
Also diesen Verbund gibt es schon sehr lange. Wir sind organisiert über den Bundesverband Carsharing e.V. mit Sitz in Berlin. Und alle, die da vertreten sind, da ist auch eine Quernutzung möglich. Also es wird über unseren Dachverband organisiert.
Und da seid ihr ein Glied und auch NutzerInnen von außerhalb können natürlich in Tübingen dann auch buchen.
Genau, so ist es.
Wie wird man quasi Nutzer, Nutzerin vom Teilauto? Was sind die Schritte, Hürden vielleicht auch oder was muss man alles erledigen?
Man muss eigentlich gar nicht viel erledigen. Man geht einfach auf unsere Homepage, drückt den Button jetzt anmelden und wird dann durchgeführt. Man macht einen Nutzungsvertrag mit uns, muss dann den Führerschein und seinen Ausweis bei uns vorlegen und wird dann entsprechend freigeschalten. Jeder Neunutzer bekommt von uns eine kurze Einführung. Das geht inzwischen aber auch alles online. Wir haben einen Nutzereinführungsfilm auf unserer Homepage, der die Basics gut erklärt. Jeder Nutzer kriegt von uns noch eine Zugangskarte. Und dann kann man eigentlich schon starten.
Und das heißt, man kriegt die Karte und kann dann jedes Auto sich auswählen, das frei ist, sozusagen.
Genau. Also man schaut dann auch auf unserer Homepage, geht man auf die Buchungsplattform, gibt seinen Zeitraum ein, von wann bis wann man ein Auto wünscht, sucht sich dann entsprechend das Auto aus. Es kann ja ein Kleinwagen sein, es könnte ein Kombi sein, ein 9-Sitzer-Bus oder ein größerer Transporter. Und sieht dann erstens mal, ist das Auto in dem Zeitraum frei? Wenn ja, kann man es problemlos buchen. Meistens geht es auch. In Tübingen sind wir auch inzwischen so gut aufgestellt, dass es wirklich viele Alternativen gibt.
Wie viele Autos gehören jetzt Teilauto Neckaralb?
Also wir haben in unserem Fuhrpark über 150 Autos, davon weit über 100 allein in Tübingen.
Wahnsinn. Mhm. Wie, also das ist ja auch ein logistischer Aufwand, also und vor allem auch ein Wert. Mhm. Was bringt das alles mit sich? Wie kriegt man den verwaltet und organisiert?
Genau, also wir haben natürlich entsprechend Personal. Wir haben eine Abteilung, die heißt Fuhrpark. Im Fuhrpark gibt es unsere Techniker, die Autos regelmäßig besuchen, sage ich mal. Die Fahrzeuge werden gereinigt, gecheckt und so weiter. Wir haben eine eigene Autowerkstatt, da werden die Reparaturen auch ausgeführt. TÜV kommt sogar zu uns direkt ins Haus. Außerdem arbeiten wir auch noch mit Dienstleistungsunternehmen zusammen, die Fahrzeuge reinigen. Dazu möchte ich besonders eines hervorheben, das ist eine Firma aus Rottenburg, die vor Ort die Fahrzeuge reinigt, sowohl außen als auch innen. Das heißt, die Teilautos müssen dazu gar nicht bewegt werden. Das ist auch ein weiterer Schritt in die Nachhaltigkeit.
Was passiert da alles? Also was hinterlassen die NutzerInnen sozusagen auch so? Also was kommt einem da unter?
Sie meinen jetzt speziell in den Fahrzeugen. Also da haben wir eine tolle Auswahl an Trinkflaschen aller Art. Natürlich gibt es immer Nutzer, die nicht so sauber sind, sage ich mal, mit viel Brösel oder Schmutz und so weiter. Die werden aber von uns dann, wenn man sie rauskriegt, eben auch, müssen sie entsprechend mal eine Sonderreinigung bezahlen. Aber in der Regel sind wir ganz gut aufgestellt und ich muss sagen, dass unsere Nutzer da wirklich auch meistens sehr achtsam sind.
Ja, gemeinschaftliche Nutzung von Werten, von Autos, von Fahrzeugen bringt ja auch eine Verantwortung mit sich. Was bedeutet das alles quasi auch für die Leute, die es nutzen?
Das ist zum Teil unterschiedlich. Also ich merke das bei Nutzern, die sehr, sehr lange dabei sind, also von Anfang an, dass die schon einen achtsameren Umgang mit unseren Autos haben. Bei neueren Kunden ist es oft so, dass es eher so als Dienstleistung betrachtet wird und so ein bisschen der Wert von diesem Gemeinsamen nicht mehr so ganz vorhanden ist. Ja.
Individuelle Mobilität, da Abschied zu nehmen vom eigenen Auto, vor der Haustür sozusagen. Was braucht es dazu, um diesen Schritt zu gehen?
Also ich habe den Schritt selber gegangen, wie gesagt, auch schon vor über 15 Jahren. Ich nehme mich jetzt als Beispiel, ist ganz gut, ist mir damals leicht gefallen, weil die Familienkutsche wurde abgeschafft, mein Mann hat einen Geschäftswagen bekommen. Dann war die Frage, Zweitwagen anschaffen, brauchte ich nicht. Ich lebe in der Südstadt, kann alles mit dem Rad machen. Aber ich habe eine Tochter, die Harfe spielt. Und das Problem war damals, die Harfe konnte ich eben nicht im Fahrrad transportieren, um ihr an die Schule zu bringen oder sonst wie. Und da war Teilauto zum Beispiel eine super Lösung. Ja. Ich konnte da jederzeit schnell ein Kombi nehmen. Da hat die Harfe genau reingepasst. Und so ist es bei mir auch peu à peu mehr geworden. Wir haben viele Nutzer, die zum Beispiel das speziell so als Zweitwagen Ersatz nutzen, so fängt es meistens mal an und dann sieht man, oh, es funktioniert eigentlich ganz gut, wir brauchen eigentlich gar kein Fahrzeug mehr, genau.
Und dann kann man hier ja aus einem Fuhrpark von 150 Autos auswählen, die wahrscheinlich schon auch ein bisschen, es gibt Hotspots oder wie kriegt ihr dann euer Verständnis dafür, wo Autos am besten halt auch stehen, ja?
Ja, genau. Also, wir haben natürlich auch die Adressdaten von allen Kunden und können dann schon rausfischen, wo sind viele Nutzer, ist der Bedarf da, wie werden die Fahrzeuge in der Ecke genutzt, muss man noch eins dazustellen und so weiter. Wir haben auch selbst bei uns in der Geschäftsstelle ein etwas altmodisches, sagen manche, System. Nämlich alle Nutzer werden bei uns auf einer Stecktafel festgehalten und so werden auch Autos festgehalten und da sieht man wirklich auf einen Blick, da ist noch Bedarf da, da ist gut abgedeckt. Wenn ich zum Beispiel den Blick auf das französische Viertel werfe, da ist fast keine Nadel mehr frei zum Pinnen für einen weiteren Nutzer. Also da ist wirklich gut belegt. Genau.
Das ist der Hotspot,
ja,
sozusagen.
Ja, genau. Was wirklich ein bisschen dünner ist, sind zum Beispiel die Nutzungen in den Teilgemeinden, wie zum Beispiel Pfrohndorf, Hageloch, auch in Weilheim zum Beispiel. Da haben wir halt nur ein Auto stehen, zunächst. Das ändert sich demnächst. Und ich denke, da ist dann der Umstieg auf Teilauto schwierig, ja. Es ist genau so, wenn es dann mal regnet, möchte ich mein Kind halt doch mit dem Auto nach XY fahren, ja, statt mit dem Fahrrad. Und dann ist es eben diese Sicherheit nicht immer gegeben, dass wirklich ein Auto dasteht, ja.
Für eine spontane Buchung dann auch,
ja, genau.
Langfristig wahrscheinlich schon, aber...
Langfristig auch, ich schon, ja, genau.
Aber da... Also das ist, da gibt es so ein bisschen ein Gefälle, ja, zwischen hier Hotspot, französischen Viertel und Teilgemeinden. Was gibt es so dazwischen noch? Funktioniert es in der Altstadt auch oder
also
in Halbhöhenlagen?
Ja, also Altstadt ist auch sehr beliebt. Das hängt auch immer ein bisschen mit der Parksituation zusammen. In der Altstadt haben wir bestimmt mindestens 10 Fahrzeuge stehen. Fast alle Größen, Transporter stehen immer ein bisschen am Rand. Die braucht man ja auch nicht so regelmäßig, genau. Halbhöhenlage sind wir auch gut aufgestellt, muss ich sagen. Waldhäuser Ost haben wir auch 7 Fahrzeuge stehen zum Beispiel. Ja.
Also in Tübingen braucht keiner irgendwie sich Sorgen machen, kein Teilauto in einem Umkreis von ein paar hundert Metern oder so zu haben.
Ja, es gibt immer ein bisschen so Niemandsland. Als Beispiel fällt mir jetzt gerade ein Stadtteil Sand. Da haben wir kein Auto, für die ist es ein bisschen schwierig. Aber da haben wir wirklich auch zu wenig Anfragen und wirklich eingetragene Nutzende. Ja.
Was sind es dann jetzt, wie ist denn so der Querschnitt der Nutzenden? Kann man das so ein bisschen beschreiben? Wer ist das denn alles? Sind es nur gut Situierte, die sich's leisten können oder jung, alt? Wie sieht's da aus?
Eigentlich alles querbeet. Interessanterweise sind es nicht unbedingt immer die Studierenden in Tübingen. Die sind auch ganz gut aufgestellt mit ihrem Semesterticket und können da durchaus anders mobil sein. Es ist so, ja, eigentlich alles. Mittelalter versteht man zwischen 30 und 60. Unser ältester Nutzer ist über 90. Das gibt es durchaus, ist aber ein Einzelfall. Genau, aber der wirklich sehr fit ist auch noch und es machen kann. Ja, wir haben auch Führerschein-Neulinge, sage ich mal, da gibt es bei uns auch keine Einschränkung. Man kann wirklich mit seinem warmen Führerschein zu uns kommen und sich anmelden. Ich denke, wir haben einen großen Unterschied zum Beispiel zwischen Reutlingen und Tübingen. Reutlingen ist ein etwas anderes Publikum, da ist das Statussymbol Auto noch ziemlich weit oben, wage ich mal zu sagen. Das kriegen wir dann auch immer mit bei Infostände. Da kommen dann so Aussagen wie, was denkt mein Nachbar von mir? Kann ich mir das eigene Auto nicht mehr leisten? Und sowas erleben wir in Tübingen nicht, ja.
Da ist eher, wer Teilauto fährt, steigt im Ansehen der Nachbarschaft.
Bestimmt, ja.
Eher so.
Ja.
Jetzt, wie mit den Kosten, sich ein Auto leisten zu können, ist das eine. Man kann Gebrauchtwagen versuchen, billig zu kaufen, aber man kann natürlich, aber es kostet halt auch. Da sind da versteckte Kosten, die viele nicht sehen. Wie kann da das Teilauto punkten? Oder wenn Leute sagen, ja, vielleicht, jetzt ich traue mich nicht mehr, da mal für 2 Stunden irgendwo hinzufahren, weil das Auto steht ja dann, wenn ich es gemietet habe, gebucht habe.
Also du meinst das jetzt in Bezug auf Teilauto oder auf das eigene Auto?
Ja, ich glaube, man kann das ganz gut herausarbeiten, wenn man den Vergleich sieht auch. Ja. Ne? Also ein Teilauto hat eine Monatsgrundgebühr.
Nicht unbedingt, ja.
Nicht mal unbedingt. Was gibt es für Tarife?
Also wir haben so einen Standardtarif, der ist mit monatlicher Grundgebühr, der ist so für normal Nutzende, die regelmäßig ein Auto brauchen. Regelmäßig heißt bei uns so 3-4 Mal oder 20 Mal im Monat. Also dann haben wir noch einen Tarif ohne monatliche Grundgebühr, der ist speziell für Wenigfahrer. Es gibt zum Beispiel Institutionen oder auch Einzelnutzer, die nur ab und zu mal einen 9-Sitzer-Bus wollen oder einen Transporter. Für die ist sowas gedacht. Der Unterschied ist dann da, dass ohne monatliche Grundgebühr sind die Fahrtkosten deutlich höher als bei diesem Normaltarif. Fahrtkosten setzen sich bei uns zusammen aus der Fahrzeuggröße, aus der gebuchten Zeit und aus den gefahrenen Kilometern. Beinhaltet dann alles, auch Spritkosten und so weiter. Genau.
Spritkosten ist ein Thema.
Ja.
Aktuell jetzt, was ändert, wie ändern sich die Kosten vom Teilauto, wenn die Spritpreise rauf und runter gehen, wie man es noch nicht erlebt hat?
Ja. Also es ist wirklich eine spannende Sache. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind jetzt nicht gewinnorientiert aufgestellt und gucken, dass wir es wirklich unseren Nutzen auch wirklich so günstig wie möglich machen, ja, dass wir da wirklich nichts abschöpfen. Jetzt ist es so, dass wir zum 1. Januar dieses Jahres unsere Preise, speziell die Kilometerkosten, anpassen mussten, weil wir schon Jahre vorher nichts mehr angepasst haben. Und dann kam diese Spritpreiserhöhung. Dann haben wir ab 1. April die Kilometerpreise etwas nach oben gesetzt und haben dann unsere Kunden darüber informiert, dass wir das gerne wieder zurücknehmen wollen. Dato sieht es aber so aus, dass wir vielleicht noch mal was drauflegen müssen. Ja. Es ist ja jetzt ganz aktuell, dass die Spritpreise jetzt weiter nach oben gehen. Also wir müssen da immer jonglieren, sage ich mal. Ja,
ja, wie schafft man das da so zu kalkulieren, dass es kostendeckend ist, nicht gewinnorientiert, hast du gesagt, aber eben trotzdem, wie viele Angestellte müssen davon irgendwie auch bezahlt werden?
Ja, ja? Genau. Also wir haben schon ganz klar die Kosten definiert. Das wird jeden Monat auch angeschaut. Da hat man die Overhead-Kosten wie Personalkosten, Mieten für Räume und so weiter. Dann werden auch aber regelmäßig jedes einzelne Fahrzeug überprüft, inwiefern das ausgelastet ist oder nicht. Damit kann man zum Beispiel auch sehen, wie vorher schon gefragt, wenn jetzt Fahrzeuge an einem Standort sehr ausgelastet sind, dass man dann überlegt, ob man nochmal ein Fahrzeug dahin stellt in diese Gegend. Genau. Also das wird schon sehr genau kalkuliert und festgehalten.
Braucht es auch eine gewisse Mindestlaufzeit dann so, dass die im Monat so und so viel bewegt werden?
Also wir haben so... wir sagen so, ein Mindestumsatz muss dann schon gewährleistet sein. Beziehungsweise wir sagen dann auch, es gibt Fahrzeuge, die natürlich weniger gut laufen, aber unser Ansinnen ist natürlich, dass wir möglichst viele Menschen ermöglichen, dass sie Carsharing machen können. Beispiel ist zum Beispiel wieder Hageloch. Ja? Das Fahrzeug läuft nicht sehr gut. Es ist immer in Unterdeckung, aber wir haben natürlich Fahrzeuge, die super gut laufen und damit können wir einen gewissen Ausgleich schaffen und das finanziert sich dann, ja.
Was heißt es dann, wenn sie gut laufen? Also da steht ja auch die Rechnung auf der Webseite, Privatautos stehen in der Regel 23 Stunden Richtig. Am Tag. Wie viele Stunden steht ein Teilauto?
Das ist unterschiedlich, genau. Also ich würde sagen, ich selber wohne im Loretto und freue mich immer, wenn die Autos weg sind. Das sind sie meistens unterwegs, es gibt oft einen Wechsel. Da müsste ich jetzt genau reinschauen, aber die werden schon häufig gebucht, ja. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeiten, gerade sind viele Fahrzeuge unterwegs, weil man auch mit unseren Autos in Urlaub fahren darf. Man kann also bis zu 14 Tage ein Auto buchen. Da gucken wir dann auch, dass eben so einzelstehende Fahrzeuge nicht für 14 Tage abgezogen werden, sondern die sind eben nicht für Urlaubsbuchen verfügbar. Aber wir gucken immer, dass noch genügend Fahrzeuge dann auch zu buchen sind.
Gibt es da Spielraum, das dann auch so ein bisschen von verschiedenen festen Standorten dann hin und her zu schieben?
Das müssen wir alles einphasen in unseren Computer, das ist schwierig, ja. Wir haben so einen kleinen Trick, gerade in der Sommerzeit, wenn Fahrzeuge ausgetauscht werden müssen, also alte Fahrzeuge werden verkauft, es werden neue dann wieder eingekauft, dann nehmen wir die neuen Fahrzeuge schon Fuhrpark, lassen die alten aber über die Sommerferien noch laufen, ja, und die werden erst dann danach verkauft. Gerade für die Ferien sind oftmals eben die größeren Fahrzeuge angefragt, die Kombis, die Kangoos zum Beispiel oder auch mal die Neunsitzerbusse und so weiter.
Nach welchen Kriterien schafft ihr an oder verkauft ihr auch? Geht es denn strikt nach Laufleistung oder ab einem gewissen Alter?
Also ich bin jetzt nicht vom Fuhrpark, aber es ist in der Regel so, dass nach 5 Jahren ausgetauscht wird. Auch es geht auch nach Laufzeit. Wir tauschen auch die Autos untereinander aus, also dass ältere Autos dann an Stellplätze kommen, die nicht so genutzt werden und die neueren eben an viel gefahrenen oder viel genutzten Stellplätzen gestellt werden. Da findet schon ein Austausch statt.
Aber jetzt 5 Jahre ist so eine Schnittmenge
von... Ist so eine Faustregel, ja, genau.
Dann ist es quasi, also gibt es da dann erste Mängel oder ist dann der Aufwand größer oder manche Autos könnten ja theoretisch auch länger fahren.
Ja, zum einen wollen wir natürlich unseren Kunden nicht einen überalteten Fuhrpark zur Verfügung stellen. Wir haben durchaus auch Fahrzeuge, die länger im Fuhrpark bleiben. Als Beispiel kann ich da auch gerne mal unseren Rollibus, das ist ein Sonderfahrzeug, vorstellen, auf das ich eigentlich besonders stolz bin, weil solche Autos werden wenig von anderen Carsharern angeboten. Das ist wirklich was ganz Besonderes von uns. Der Rollibus ist ein normaler 8-Sitzer-Bus, der allerdings eine Rollstuhlrampe hat und die Möglichkeit bietet, für bis zu 4 Mitfahrende im Rollstuhl gebucht zu werden. Wir haben da eine Kooperation mit dem Sozialforum in Tübingen hier. Das heißt, es können auch Menschen dieses Fahrzeug nutzen, die nicht zwingend bei Teilauto Kunde sind. Finde ich eine ganz tolle Sache und der läuft auch sehr gut. Genau. Dieses Sonderfahrzeug ist ein bisschen älter, weil natürlich diese Rollirampe schon entsprechend Geld gekostet hat. Wobei ich das sagen muss, dass uns auch die Stadt Tübingen da unterstützt hat. Ja.
Der hat zusätzlich zu 8 Sitzen noch Platz für 4 Rollis.
Nein.
Oder muss man da die Sitze rausmachen dann?
Die Sitze werden dann von uns ausgebaut, genau.
Also da braucht man dann wahrscheinlich ein bisschen eine längere Anfrage auch.
Da braucht man eine längere Anfrage. Wir machen das aber auch gerne. Wir unterstützen da. Es kann mal sein, man muss nur die hinteren 3 Sitzplätze ausbauen oder sonst wie. Wir geben da auch Anleitungen für die Fahrer, wie man genau die Rollstühle fixiert und so weiter. Und sowas machen wir auch gerne. Ja.
Teilauto Neckaralb mit einem Fuhrpark von über 150 Fahrzeugen in Tübingen und Reutlingen vertreten. Wie es aussieht mit Elektromobilität und welche weiteren Kooperationen hier noch laufen, darüber rede ich mit Elke Gold gleich nach der nächsten Musik. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Zu Gast Elke Gold von Teilauto Neckaralb. Wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Wo ist dein Büro? Ist in der Zentrale und wofür bist du genau zuständig?
Ja, unsere Zentrale ist in Tübingen in der Südstadt, direkt am Lorettoplatz. Da habe ich mein Büro. Ich bin eine von 3 Genossenschaftsvorständen, bin hauptsächlich zuständig für den Kundenservice und auch fürs Marketing, genau.
Kundenservice heißt, wie sieht da der Alltag aus, was kommt da auf deinen Tisch oder auf deinen Computer?
Ja, das ist natürlich die ganze Verwaltung von den Kundendaten. In Kundenservice werden Rechnungen geschrieben, wird beraten, werden auch Buchungen durchgeführt. Im Kundenservice gibt's die Neunutzereinführungen, alles Mögliche hier.
Und marketingtechnisch, was macht Teilauto, wie werbt ihr auch? Ja,
ja, also wir haben, natürlich ist unsere Homepage ein großes Marketing, hat einen großen Marketinganteil. Wir werben in öffentlichen Trägern wie Tagblatt natürlich oder auch in Programmheften wie Wellenreiter oder sonst wo, genau.
Und was gibt es da dann für Rückmeldung? Wie kommt es an? So? Merkt ihr das? Ihr habt ja auch Infostände und so, da kriegt man es ja dann direkt auch nochmal mit.
Ja, also wir merken dann schon, dass mehr Interessentenanfragen reinkommen und auch durchaus ein Schwung von Neuanmeldungen. Ja.
Wie hat sich das insgesamt in den letzten, jetzt sage ich mal, 5 Jahren entwickelt?
Also Carsharing selber ist sehr, sehr positiv, gerade bundesweit. Die Zahlen liegen bei plus 15% im letzten Jahr, weiß ich. Damit können wir gut mithalten. Wir haben auch einen Zuwachs im letzten Jahr von circa 17-18% gehabt. In Reutlingen war es sogar über 20, ja, genau.
Aber da eben von einem niedrigeren Ausgangswert, ja.
Genau.
Also da, das ist auch ein allgemeiner Trend, der euch auch zugutekommt, der auch funktioniert, auch was sich dann auch quasi, was ändert sich dadurch? Der Kundenstamm wird immer größer und was ändert sich da für euch im Alltag?
Ja, Kundenstamm wird größer, wir haben einen größeren Fuhrpark, wir haben jetzt auch viel neues Personal eingestellt, damit wir alles decken können.
Wie viele Leute sind bei euch angestellt und was machen die alle? Also du hast vorhin schon gesagt, der Fuhrpark, eben die Verwaltung, da bist du.
Wir haben 13 Mitarbeitende, seit gestern 14. Genau, also ein großer Teil ist Kundenservice, da sind meines Wissens sechs Mitarbeitende angestellt, nicht alle in Teilzeit, also nicht alle in Vollzeit. Dann haben wir im Fuhrpark sind vier, fünf Leute. Dann haben wir speziell fürs Projektmanagement jemanden angestellt. Genau.
Dann ist es jetzt so, ja, allgemeiner Trend, Verkehrswende ist ein großes Thema. Inwiefern, ja, seid ihr da auch, macht ihr Lobbyarbeit oder eben geht auch auf die Politik zu? Dass sich die Rahmenbedingungen auch verändern, für euch vielleicht auch verbessern?
Also wir sind da, wie gesagt, beim Bundescarsharing-Verband organisiert, der eben diese Arbeit für uns unternimmt. Wobei es da auch regelmäßige Treffen gibt und man sich dazu einbringen kann und sich da auch austauscht. Ein gutes Beispiel ist eben, dass diese Parkraum im öffentlichen Bereich in Carsharing-Stellplätze umgewandelt werden konnte. Da war der Verband circa 10 Jahre dran und hat da wirklich hart dafür gearbeitet. Und dieses Gesetz wurde wirklich 2021 dann eingeführt. Und mit Stolz kann ich auch sagen, dass Tübingen wirklich die allererste Stadt in Deutschland war, die den ersten öffentlichen Carsharing-Stellplatz hatte. Also im öffentlichen Raum, genau.
Das ist eine bundesweite, ein Rahmen und dann müssen es die Städte quasi aber auch nochmal selber wollen und umsetzen.
Genau, oder? So ist es, ja. Wobei da uns weder in Reutlingen noch in Tübingen noch in anderen Städten, die wir bedienen, irgendwelche Steine in den Weg gestellt wurden.
Die Städte wollen es, die finden es gut. Tübingen gilt ja manchmal auch als autofahrerfeindlich. Wie passt das so ein bisschen zusammen? Oder ist es eher auch dieses System Autos raus aus der Innenstadt oder dieses Credo? Kommt es euch eher auch zugute?
Natürlich kommt uns das zugute, ganz deutlich. Wir sind jetzt auch nicht so aufgestellt, dass wir sagen, oh, du böser Autofahrer. Wir sehen uns eher so als ein Baustein auch bei der Mobilitätswende, dass wir Leute wirklich ermöglichen, nachhaltig unterwegs zu sein. Und wie gesagt, wenn man eben mit dem Rad da nicht hinkommt oder mit dem ÖPNV, dann hat man eben die Möglichkeit, ein Carsharing-Fahrzeug zu nehmen.
Aber der Großteil eurer Flotte sind immer noch Verbrennungsmotoren, was ja auf lange Sicht nicht nachhaltig ist und auch sich vielleicht ändern muss. Mhm. Wie steht ihr dazu oder welche Erfahrungen habt ihr mit Elektroautos bisher gemacht?
Ja, okay. Also wir sind relativ früh mit E-Autos an den Start gegangen. Das ist jetzt schon über 5 Jahre her. Im Nachhinein müssen wir sagen, dass wir zu früh am Start waren. Wir haben dann auch Stellplätze auflösen müssen, weil die Autos einfach nicht angenommen wurden. Das hat zum einen damit zu tun, dass unsere Nutzer wirklich größtenteils auch Wenigfahrer sind und es dann als zusätzliche Hürde empfunden haben und es so nicht annehmen wollten. Mittlerweile ist es so, dass wir die E-Autos ausbauen. Wir haben zum Beispiel in der Brunnenstraße einen Stellplatz mit eigener Ladesäule und 2 E-Autos. Ja. Wir haben in der Derendinger Straße ein E-Autos. Wir haben in Reutlingen Fahrzeuge stehen. In Reutlingen dort mit der Unterstützung der dortigen Stadtwerke, die uns eben diese Ladesäule zur Verfügung stellen. So ist es. Auf was wir sehr setzen, ist, dass wir auf Hybridfahrzeuge setzen. Wir haben da über 20 Hybridfahrzeuge. Also es sind keine so Plug-in, sondern wirklich die sich während dem Fahren wieder laden. Das ist für unsere Nutzer sehr unkompliziert und die werden sehr gerne angenommen. Wir sind da auf dem Weg, wenngleich man muss sagen, E-Autos sind natürlich in der Anschaffung um einiges teurer als konventionelle Fahrzeuge. Genauso ist es, dass wir ja auch dafür sorgen müssen, dass wir eine Ladesäule haben und diese Kosten kommen eben auch noch oben drauf.
Wie funktioniert das jetzt gerade, wenn ihr ein E-Auto anschafft, dann muss man da direkt an den Stellplatz eine Ladesäule hinbauen oder
genau,
was?
Genau. Also jedes unserer E-Teilautos hat seine eigene Ladesäule. Wir sind ja stationsgebunden, das heißt, man holt sein Fahrzeug am Stellplatz ab und bringt es nach der Nutzung wieder an den gleichen Stellplatz zurück. Bei E-Autos muss natürlich gewährleistet sein, dass das Auto dann auch geladen ist, wenn man es wieder abholt. Das heißt, das Auto ist immer an der Ladesäule am Stellplatz angeschlossen. Der Nutzer, der das Fahrzeug abholt, muss das Auto dann natürlich abstöpseln und nach Nutzung wieder an die Ladesäule anschließen. Als Puffer ist da, weil man ja auch so Ad-Hoc-Buchungen bei uns machen kann, ist immer so eine halbe Stunde Übergang. Da ist das Fahrzeug dann in der Regel zu 80% wieder geladen.
Wie sieht es aus mit den Reichweiten da?
Genau, da sind wir immer vorsichtig und geben nicht so gerne die Reichweiten raus, da weil das sehr auch vom Fahrverhalten abhängt. Wird richtig ordentlich schnell gefahren, ist die Klimaanlage voll angeschaltet oder die Heizung voll aufgedreht, ist das Fahrzeug entsprechend beladen. Wir sagen in der Regel sind es um 150 Kilometer, es geht aber weit drüber, ja. Aber wir sind da wirklich vorsichtig, genau.
Aber viele Strecken in und um die Stadt sind damit ja locker eigentlich abzudecken.
Also sehr, also gerade für Kurzfahrten ist es super gut, abzudecken ist überhaupt kein Problem.
Wie sieht es überhaupt aus dann mit auch Investitionen, wenn du das jetzt gerade gesagt hast, E-Autos so, aber auch 150 Autos zu besitzen und im Fuhrpark zu haben, ist ja ein Wert ohne Ende und immer zu gucken, dass man wieder neue anschafft und Verfügbarkeit auch von normalen Verbrennungsmotoren war ja gerade auch nicht so richtig gegeben. Also da hat es ja auch einen Lieferstau gehabt. Mhm. Wie guckt ihr auf den Markt, auch wenn der Fuhrpark jetzt nicht dein Spezialgebiet ist, aber das ist ja auch ein wichtiges Handling.
Also an der Stelle möchte ich mal meinen Kollegen Herrn Koppo ausdrücklich loben, weil er wirklich ein sehr weitsichtig ist. Er hat zum Beispiel jetzt schon gleich mal 10 E-Autos vorbestellt. Die kriegt man nicht so einfach. Genauso ist es mit Kleinwagen. Also die deutschen Autofirmen bauen keine Kleinstwagen mehr, konventionelle. Und da muss man auch ausweichen. Und auch da hat der Herr Koppo wirklich schon vorgesorgt. Das muss ich wirklich sagen. Der hat da wirklich einen guten Blick. Und wir kriegen die Autos dann auch entsprechend, so wie wir sie wollen.
Seid ihr da dann direkt mit den Herstellern auch im Kontakt? Oder habt ihr dann auch bestimmte Lieferanten und Autohäuser?
Also das ist unterschiedlich. Also zum Teil haben wir hier örtliche Autohäuser, über die wir dann auch unsere Fahrzeuge kaufen, weil wir natürlich auch das unterstützen wollen. Es gibt dann auch größere Fahrzeuge, die dann eben mal in Stuttgart gekauft werden und so weiter, ja.
Du hast gesagt, standortgebundenes Carsharing. Mhm. Jetzt gab es ja in vor allem auch eher, glaube ich, in Großstädten eine Zeit lang oder gibt es wahrscheinlich auch immer noch dieses System, ich leih's da aus und stell's woanders ab. War das hier nie denkbar oder möglich umzusetzen?
Ja, also das System nennt sich Free Floating. es ist so, dass dieses Free Floating eigentlich nur in wirklich Großstädten funktioniert, wie Stuttgart, Berlin oder und so weiter. Das sind die Städte in unserem Einzugsgebiet zu klein. Also als Beispiel, Wir hätten hier am Bahnhof so Free-Floating-Fahrzeuge stehen, die wären dann morgens alle oben am Uniklinikum irgendwie und tagsüber dann in der Altstadt nicht verfügbar oder in der Stadt, ja. Das heißt, man müsste dann extra Personal einsetzen und diese Fahrzeuge entsprechend rückführen und neu verteilen. Das lohnt sich für uns nicht, das ist also wirklich finanziell nicht machbar.
Was habt ihr da mitbekommen? Wie funktioniert das eben bei den anderen Free-Floating-Flotten? Oder auch, weil ich glaube, das hat ja vor allem die Autohersteller sind da selber eingestiegen, um in einen Markt, den sie aber auch, der bisher davor, glaube ich, eher von so genossenschaftlichen Teilauto-Carsharing-Modellen waren, dann auf einmal waren die großen Player da drin. Wie hat sich der Markt dadurch verändert und wie habt ihr das so wahrgenommen, was die gemacht haben?
Also wie gesagt, diese wirklich großen Anbieter, da steckt der Mercedes-BMW dahinter, die haben das in den Großstädten angeboten. Ich selber habe mitgekriegt, dass dieses Car2Go in Ulm sich reingesetzt hat und das wurde dann nach 2-3 Jahren wieder sang- und klanglos abgezogen. Also ich denke, wirtschaftlich ist es da auch nicht unbedingt. Ich kann es leider nicht beurteilen, was es genau bedeutet. Natürlich ist es komfortabel für viele, wenn man da so ein Fahrzeug am Straßenrand sieht und weiß auch, jetzt müsste ich noch weit laufen, nehme ich deshalb mal geschwind und fahre die paar Meter, ja.
Aber es ist natürlich auch eine Art von Konkurrenz oder belebt es dann eher das Geschäft? Ist es dann nicht auch eine gewisse Gefahr oder seid ihr da so gut auch stabil aufgestellt?
Also Konkurrenz belebt ja immer das Geschäft, sage ich mal. Ich sehe da eigentlich keine Gefahr, ja.
Dann ist hier, ja, wie geht es weiter mit Teilauto Neckaralb? Was ist so das Entwicklungs- oder Projektionspotenzial? Wo siehst du das in kurz- und mittelfristig Veränderung?
Wir wollen natürlich weiter wachsen. Wir wollen mehr Menschen davon überzeugen, dass sie wirklich das eigene Fahrzeug nicht unbedingt brauchen. Wir wollen zeigen, dass wir wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot hier in der Region haben. Wir wollen natürlich unsere Fahrzeugflotte nach wie vor nachhaltig und noch nachhaltiger gestalten. Das ist für uns sehr, sehr wichtig.
Wie kann man das machen? Also ein Baustein sind die Elektrofahrzeuge. Was ist denn noch? Das ist so der Schadstoffausstoß im Schnitt, wie ist der denn so auch?
Ja, da bin ich jetzt leider auch überfragt. Das ist auch Kollege aus dem Fuhrpark. Wir achten schon drauf, dass möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird, ganz klar. Ja.
Also dann mehr Klein- und Kleinstwagen auch, sind die so?
Das haben wir ohnehin, weil das auch bei unseren Nutzern einfach sehr gefragt ist. Ja, genau.
Teilauto Neckaralb 30 Jahre. Gibt es da irgendwelche Feierlichkeiten dann nächstes Jahr auch?
Ja, wir haben 25 Jahre groß gefeiert. 30 Jahre denke ich, dass wir da schon auch was machen werden. Ja, genau.
Aber noch gibt es keine genauen
konkrete Pläne gibt es noch nicht.
Ihr habt, welche Kooperationen gibt es noch alles? Was, ihr habt quasi auch mit der Stadt eine Kooperation, mit dem Sozialforum war das.
Genau.
Wo gibt es denn noch?
Wir haben noch weitere Kooperationen mit verschiedenen Vereinen. Aktuell fällt mir jetzt zum Beispiel ein der DAV hier, Sektion Tübingen speziell. Die haben zum Beispiel ihre eigenen Busles, sage ich mal, die haben sie jetzt ersetzt mit Teilautos. Die Autos, die Fahrzeuge werden von DAV hauptsächlich an Wochenenden oder auch in der Ferienzeit genutzt. Und wir haben eben die Kooperation, dass diese Busse, das sind unsere Busse, also von Teilauto angeschafft, dass die während anderen Zeiten allen Nutzern von Teilauto zur Verfügung stehen. Kooperation heißt in dem Fall zum einen, dass uns DAV auch zugesichert hat, dass sie einen Mindestumsatz bringen, damit wir wirklich die Busse auch finanziell tragen können. Zum anderen haben wir dann auch eine Kooperation, dass DAV Mitglieder zum Beispiel günstig privat bei Teilauto einsteigen können. Ja, so.
Dann gehen
eine
die
andere
wandern.
Kooperation, ganz jüngst haben wir neu aufgemacht, ist mit dem Theater Lindenhof. Kommt immer mehr und mehr, dass Institutionen, Vereine sich so Gedanken machen, wie können wir uns nachhaltiger aufstellen. Und da kommt zwangsweise natürlich Mobilität in Fokus. Theater Lindenhof hat auch gesagt, ja, wir haben viele Gastspiele, da fahren die Schauspieler alle mit ihren Privatautos hin. Das muss doch nicht sein, machen wir Fahrgemeinschaften, die können ein Teilauto nutzen. Das haben wir jetzt aufgezogen, das läuft dann in der neuen Spielzeit ab Mitte September. Und wir von Teilauto haben uns dann auch noch ein kleines Bonbon für unsere Nutzende überlegt. Wenn die nämlich mit dem Teilauto nach Melchingen fahren zum Theaterstück, bekommen sie von uns 5 € Fahrtkosten Gutschrift.
Also auch Kultur und Teilauto funktioniert zusammen. Stehen Autos jetzt auch in Melchingen, weil das ist ja dann.
Nein, nicht. Also es sind natürlich viele Mitarbeitende, die eben in Tübingen oder Reutlingen wohnen, ganz klar. Wobei Theater Lindenhof ist ja eine Stiftung und die sind da dran, ob sie da oben ein Fahrzeug kriegen, das dann eben auch in den Fuhrpark von Teilauto eingefasst werden würde und auch anderen Nutzenden zur Verfügung stehen würde. Vielleicht wird Melching mal ein ganz großer Teilauto-Standort.
Ja, also dass es positiv Beispiele gibt, dass es eben auch auf dem Land funktioniert, nicht nur in dichter besiedelten Gegenden.
Genau.
Braucht es ja auch.
Ja.
Vielen Dank, Elke Gold, dass du da warst.
Ja. Gerne.
Toi, 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 weiterhin. Ja. Und Teilauto Neckaralb ist auf jeden Fall lohnenswert. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Hier, das war das Lokalmagazin live am Freitagvormittag von 10 bis 12 live und in der Wiederholung am Samstagmorgen dann nochmal zwischen 6 und 8. Das nächste Lokalmagazin gibt es am kommenden Montag. Dann zu Gast in der zweiten Stunde Thomas Susanka von der Zeitschrift Science Notes und die aktuelle Ausgabe dreht sich ums Thema Reisen. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.